Bevor ich in das Ganze reinstarte, was ich heute vorbereitet habe, möchte ich noch was weitergeben. Und zwar, während ich vorbereitet habe, mir echt Gott angestupst und gesagt, hey, ich habe da für jemanden was. Und zwar sind heute Personen da, die was ermüdet sind, die was nicht wissen, ob sie das mit dem Glauben überhaupt auszahlt. Die was nicht wissen, ob das die Schwierigkeiten, die was der Glauben mit sich bringt, ob das überhaupt das auszahlt, das wert ist für das, was wir dann erlangen, ob das das wert ist, was wir dann, wo wir dann hingehen. Und durch alle Schwierigkeiten, wo du gehst, möchte ich dir echt heute im Psalm 23 zusprechen. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft, er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinen Namen damit alle Ehre. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Amen. Das möchte ich euch heute zusprechen. Wenn du da bist und sagst, hey, ganz ehrlich, Gemeinde zahlt mir nicht mehr, Gemeinschaft mit anderen zahlt mir nicht mehr, eigentlich der ganze Glauben, das zahlt mir nicht mehr. Da möchte ich heute, die ganze Predigt ist auf das ausgelegt, ja. Aber vorher möchte ich dir das trotzdem gewiss zusprechen, ganz genau dir, wo du heute sitzt. Ich weiß nicht, wer du bist und wo du herkommst und was dir bewegt. Aber ich weiß, dass dir echt Gott dir heute sagen möchte, du bist nicht allein. Genau. Amen. Wie ein paar von euch vielleicht wissen oder nicht, ich war vor 3 Wochen ungefähr in Afrika, war da 2 Wochen. Habe eine sogenannte Sahel-Tour gemacht mit der Missionsorganisation Neues Leben Ghana. Wir waren da 2 Wochen in Afrika unterwegs, in Ghana und Togo. Das ist da bei Google Maps da links unten bei Afrika da irgendwo. Ja. Genau. Genau. und habe da echt mit der Missionsorganisation unten die Sachen besuchen dürfen, die was sie dort unterstützen. Genau das war unsere Tour, was wir gemacht haben. Wir sind da 2500 Kilometer durch Togo und Ghana gefahren mit dem Auto. Ich habe gesagt, das war ein Abenteuer seinesgleichen. Pickel gibt es da unten nicht, so viel zu dem Thema Autos. Und genau, das war am ersten Abend, an der ersten Abenden. Das ist das Petit Paradis, was man da links sieht, das Waisenhaus. Sie holen die Kinder von der Straße und geben ihnen zu Hause. Und da sieht man eben in Gabriel und in Gabriel. Also sieht man der Gabriel und der andere auch. Genau, das ist einer, der was auf Straßenkind ist, die was eigentlich kein Zuhause haben. Und Lome ist eines der, oder die Hauptstadt von Togo heißt Lome. Und Lome ist eins der bekanntesten Plätze für Kinderhandel und Kindermissbrauch. Und deswegen bauen sie da unten ein Waisenhaus, weil sie sagen, hey, sie wollen den Kindern ein sicheres Zuhause geben. Genau. Und das waren unsere Zimmer. Türen waren leider Fehlanzeige, also Privatsphäre war immer ein wenig mangelhaft, am fließend Wasser genauso, so wie es in Afrika eben ist. Das sind andere Umstände wie in Europa. Wir haben da geschlafen in Zelten die ganze Zeit, wegen den Moskitos. Und das war eben die erste Nacht, wo wir waren. Genau. Das waren die 3 Autos, mit denen wir unterwegs waren, mit denen wir durchaus Abenteuer erlebt haben. Einmal ist eine Feder gerissen, einmal ist ein Radlager fast davon gefahren ohne uns. Vom Biss. Also es war wirklich sehr abenteuerreich. Genau, da sieht man, wie wir einen Sprinter beladen, obendrauf, machen wir das Gepäck obendrauf, weil drinnen haben wir keinen Platz für das ganze Gepäck. Wir waren insgesamt eine Gruppe von 22 Personen, die was da gefahren sind, mit den 3 Autos. Nein, mit den drei. Genau. Also da waren 15 ungefähr drinnen und dann in die anderen jeweils noch 3 bis 5. Genau. Und die Straßen sind, also es gibt da Karten, die was immer gern herzeigt, die habe ich jetzt leider nicht mit. Wo alles, was grau ist, ist asphaltiert. Und da sage ich, es ist genau 3 Straßen, die was grau sind auf der Karte. Also so kann man sich das dort vorstellen, sobald du links abbiegst, bist du auf dem Feldweg unterwegs. Genau. Das ist einer von Stuttgart, die Maria und ich, das war ein Jabler Joe, der Ort heißt wirklich so. Und ist mitten im Nirgendwo, wo sie eine Gemeinde gegründet haben, wo ein Pastor ist und die Gemeinde betreut. Dort sind ein paar Lehmhütten, da sind 20, 30 Lehmhütten und dann ist noch das Gemeindegebäude dort und dann ist nur mehr Steppe. Dann ist nur Steppe und ein paar Bäume und dann weiß es. Und sie senden wirklich Pastoren dorthin, wo sonst keiner hinkommt. Sie sagen, sie wollen nicht in die Städte gehen, wo schon wer ist, sondern sie wollen wirklich aussehen in den Busch, zu den Menschen, zu den Unerreichten. Genau. Dann drauf waren wir in einem Mole-Park, hat es geheißen, in Ghana. Haben wir Elefanten gesehen und verschiedenste Tierarten. Das Foto ist nicht gefotoshoppt, aber wenn es ein bisschen so ausschaut, es ist wirklich so entstanden. Die waren ungefähr auf 10 Meter bei uns, beide Elefanten. Und haben da einfach echt die afrikanische Kultur und das Land und so echt hautnah erleben dürfen. Genau, das war ein See, wo wir dann einmal übernachtet haben. Und es war sehr heiß immer. Also wir sind in Deutschland bei minus 7 Grad weggeflogen und sind unten bei ungefähr zwischen 28 und 30 Grad bei zwischen 80 und 90% Luftfeuchtigkeit gelandet. Die ersten 2 Nächte habe ich nicht viel geschlafen, weil ich einmal viel geschwitzt habe, muss ich sagen. Genau, das waren die Zustände da unten. Genau, wie schon erzählt, haben wir Abenteuer erlebt. Haben dann auch ein Dorf im Dschungel besucht, mitten im Nirgendwo, wo der Pastor Prinz, der rechts, von einer ausgebildet worden ist und der lebt jetzt dort mit seiner Frau. Und dort betreuen sie eine Schule mit ungefähr 300 Kindern und haben da ein paar Lehrkräfte, aber nicht viel. Und dort sieht man auch die Armut, die was dort vorherrscht in Afrika. Wenn du durch das Dorf durchgehst und einfach der ganze Müll auf der Straße liegt, die Händler überall rum rennen, die Hand und wo du am Strand gehst und dann eigentlich weitergehen musst, weil da der Strand als öffentliche Toilette genutzt wird und solche Dinge, sieht man einfach, wie gut das ist, wir eigentlich haben in Europa. Und trotz dessen, dass sie so eine Armut haben da unten, sind die Menschen so oft so zufrieden. Sie haben so ein dankbares Herz, das was du bei uns nicht kennst, obwohl wir eigentlich so viel im Überfluss haben. Genau. Wir sind dann auch noch am Schluss sind wir dann zu einer Burg gefahren. Das ist eine Sklavenburg, von den Portugiesen damals errichtet, von den Holländern übernommen und am Schluss von den Engländern betrieben, wo sie Sklaven verschifft haben nach Afrika, nach Amerika, wo, genau, da haben wir das so besichtigt, kann man sich ungefähr vorstellen, wie bei unserer KZ so ungefähr in der Größenordnung und so vom Stil. Und genau. Wer dann noch Fragen hat, mehr interessiert, ich kann gerne nachher noch ein paar Fotos herzeigen und euch noch Näheres erklären. Und genau, aber es würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, wenn ich nur von Afrika erzählen würde, weil normalerweise verzöge ich immer so 1,5 Stunden davon. Genau. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, dann darf ich eigentlich ein Thema gut passen, das was mit Afrika verbinden kann. Und bin dann auf das Thema unsere Reise mit Gott gekommen. Ich muss sagen, es hat dann ein bisschen einen Schlag gestern Abend noch gekriegt, also ein bisschen eine Schlagseite, weil mir Gott dann irgendwie ein bisschen gesagt hat, hey, da lang und nicht da. Aber jetzt werden wir managen, genau so ist es. Viele von uns sind schon Jahre in der Gemeinde, viele von uns sind schon Jahrzehnte da. Einige sind vielleicht erst ein Jahr da, vielleicht erst ein paar Monate, ein paar Wochen. Oder sind heute vielleicht zum ersten Mal da, haben vielleicht gar nichts mit Jesus am Hut, haben sie noch nie zu ihm bekannt. Und alle haben wir eins gemeinsam. Wir haben eine Reise durchs Leben vor uns. Und jeder, der was Jesus ihm angenommen hat, der geht die Reise mit Jesus, mit Gott gemeinsam und Gott geht's mit ihm. Und leider ist das Leben als Christen, stellen wir uns das dann einmal so vor, wenn wir sie bekehren, da ist man dann motiviert und denkt sich, jawohl, gebe ich Gas, vor allem in Ferrari auf der Autobahn, dann geben wir richtig Gas. Und dann sehen wir aber meistens relativ bald, dass das leider nicht einmal der Fall ist. Es gibt sehr viel bergauf, sehr viel bergab. Es gibt sehr viele Höhen, sehr viele Tiefen. Und ich meine, ich glaube, es war ein bisschen langweilig, wenn wir jetzt nur geradeaus fahren würden. Ich glaube, da würde ich mich nach ein paar Wochen verlieren, weil dann wäre das Leben einfach zu schön. Und genau das möchte ich aber heute nehmen und sagen, hey, ich möchte euch einen neuen Blick geben, eine neue Perspektive. Im Hebräer 12, 1 bis 3 lesen wir. Alle diese Zeugen, die uns wie eine Wolke umgeben, spornen uns an. Darum lass uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind, und alles ablegen, was uns dabei hindert. Vor allem die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorangegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. Er hat das Kreuz auf sich genommen und die Schande des Todes für nichts gehalten, weil eine so große Freude auf ihn wartete. Jetzt hat er den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Denkt daran, welche Anfeindungen er von den sündigen Menschen erdulden musste. Das wird euch helfen, mutig zu bleiben und nicht aufzugeben. Amen. Amen. Also, ich glaube, ich brauche nicht mehr sagen, ich sitze mir wieder nieder, weil that's the life. Wir sollen mutig bleiben, genau. Aber der Verfasser ermutigt uns, in dem Brief voranzugehen. Wer der Verfasser vom Hebräerbrief ist, steht leider nicht genau fest. Das kann man nicht genau sagen, wer das damals geschrieben hat. Sicher ist, dass es an Juden gegangen ist, die was sie zu Jesus bekannt haben. Wir kennen es heute unter messianische Juden und damals haben sie Hebräer geheißen. Deswegen Hebräerbrief. Und damals, wie der Brief geschrieben worden ist, war sehr viel Verfolgung unter Christen. Und die Juden haben dann überlegt, oder die Judenchristen, die Hebräer, haben dann überlegt, ob sie nicht wieder besser umkehren und wieder zu den Juden gingen, weil dann haben sie wenigstens einen geschützten Rahmen. Weil durch Juden, wenn sie jetzt die Hebräer waren, sie haben keinen Zutritt mehr zur Synagoge gehabt, sie waren ausgeschlossen von Gesellschaften und so weiter und so fort. Und da ermutigt der Verfasser sie eben, hey, kehrt's nicht um, geht's weiter. Das ist das, was wir begonnen haben, lauft es weiter, den Wettkampf, den Lauf des Lebens. Und im Vers 1 steht dann, dass uns die Zeugen wie eine Wolke umgeben. An dem Kapitel vorher, im Kapitel 11, steht dann, die ganzen Zeugen aufgelistet. Von Adam eigentlich weg, oder von Abraham dann weg, bis zu Jesus eigentlich dann, was sie nicht alles erlebt haben mit Gott, welche Wunder, dass sie nicht vollbracht haben, was für tolle Sachen sie nicht erlebt haben mit Gott gemeinsam durch ein Leben. Aber da steht ja ganz genau drinnen, Alter, das war nicht einmal easy. Für Mose war das nicht einmal easy, dass er da das Volk durch die Wüste leitet. Für David war das nicht einmal easy, dass er da König war und die ganzen Entscheidungen getroffen hat. Und jeder von ihnen hat Fehler gemacht. Jeder von ihnen hat gescheit viel Mist hinterlassen eigentlich. Und genau auf das geht er darauf ein, hey, das soll uns anspornen, dass wir weitergehen durch das, was sie schon vor uns gegangen sind. Und danach schreibt er, dass wir durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind. Und in der Schlachtübersetzung steht es ein bisschen besser, da steht drinnen, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Und Ausdauer kann man auch übersetzen mit standhaftem Ausharren oder mit Geduld. Tut mir leid, aber es steht nirgends drinnen, dass das Leben mit Christus einfach ist. Sondern es steht eigentlich immer drinnen, dass es ein Kampf ist. Dass es ein Ringen ist. Dass wir sehr wohl einfach von Menschen nicht akzeptiert werden, weil die Welt Jesus nicht akzeptiert. Weil die Welt die Menschen von Grund aus Jesus nicht akzeptieren. Und in Jakobus 1, 2 bis 4 steht, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Also da steht drinnen, dass wir froh sein sollen, wenn wir Herausforderungen erleben. Das steht drinnen, dass wir froh sein sollen, wenn Challenges auf uns zukommen, weil dadurch bewährt sich unser Glaube, dadurch bewährt sich unsere Geduld, unser standhaftes Ausharren. Und Jesus hat uns nie versprochen, dass er das alles in Luft auflöst, wenn wir zu ihm kommen. Aber er hat uns andere Versprechungen gegeben. Im 1. Korinther 10, Vers 13 steht, er hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird euch zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Es ist so ermutigend. Es ist so ermutigend, so zu lesen, hä? Wenn ich vor Challenges stehe, wenn ich vor Herausforderungen stehe, dann hat Gott gleichzeitig den Ausgang geschaffen. Ich brauche nicht verzweifeln bei Herausforderungen, ich brauche nicht irgendwo stecken bleiben, weil ich ganz genau weiß, hey Gott, du hast in deiner Bibel versprochen, da gibt es einen Ausgang, obwohl ich noch nicht sehe, obwohl das Ganze gerade komplett ist. Obwohl das alles gerade scheiße ist, das Leben, die Herausforderungen. Sei es, ob ich am Samstag auf die Nacht erst um Mitternacht mit der Predigt fertig werde, weil mir nichts einfällt, oder weil wir einfach gerade vor finanziellen Herausforderungen stehen, weil wir gerade verlassen worden sind, weil wir betrogen worden sind. Ganz egal, welche Herausforderungen, ganz egal, welcher Schmerz das in uns wohnt, Jesus hat uns so versprochen, hey, wenn du vor Herausforderungen stehst, dann schenke ich dir die Kraft, durchzuhalten. Dann gebe ich dir den Ausgang, den was du brauchst. Und oft sehen wir das nicht gleich. Oft stecken wir dann bis umhin drin und denken sich, Alter. Oder sehen uns so einen Berg vor uns und denken sich, wie soll ich das wieder machen? Und du kannst es gerne lang probieren. Ich habe dann oft verzweifelt, wo ich dann an den Berg hochgeklettert bin und dann bin ich nicht, dass ich dann wieder runterfalle und weiter unten bin wie vorher. Bis dass ich dann check, hey, ich muss das gar nicht machen. Sondern da, wo wir echt auf Gott vertrauen können und sagen können, hey Gott, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Aber du weißt das. Und mit dir kann ich da durchgehen. Und Gott ist so gnädig, dass er dann kommt, genau in die Momente, und die Hand ausstreckt und sagt, hey, komm her, ich hab dich bei der Hand. Genau in die Momente, wo du ganz, ganz unten bist, kommt Gott zu dir und sagt, hey, da ist der Weg. Und sagt dann, weil wenn er das nicht machen würde, dann würden wir wieder sagen, ich meine mir mich, ich habe das gemeistert, ich bin der Beste. Aber er lässt dich absichtlich dann anrennen, weil du dann irgendwann sagst, hey, ich kann es nicht mehr. Und dass du dann herauskommst aus dem Ganzen, wenn du dann am Gipfel umstehst und in den Täler blickst, zurückblickst und schaust und sagst, danke Herr, du hast es gemacht. Genau um das geht's. Im Römer 8, Vers 28 bis 29 steht, und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Denn Gott hat sich schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern wäre. Da steht drinnen, wenn wir Gott lieben und ihn ehren, dass uns alles zum Besten dient. Jede Herausforderung, alles, wo wir durchgehen, auf der ganzen Reise, sei es bergab, bergauf, sei es durch Afrika, durch den Dschungel, sei es sonst irgendwas. Er verspricht uns da, dass alles, wo wir durchgehen, uns zum Besten dient. Und eine andere Versprechung, die was er noch macht, ist im Missionsauftrag versteckt. Oder versteckt, eigentlich sehr offensichtlich. In Matthäus 28, 18 bis 20 steht, wo Jesus, das war, wo Jesus kurz vor der Himmelfahrt nochmal zu seinen Jüngern gegangen ist und gesagt hat. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Da steht drin auf der einen Seite, hey, die Botschaft, was ich euch gegeben habe, das, was ihr durchlebt, das ist nicht nur für euch, sondern ihr sollt ein Zeugnis sein dafür. Und auf der zweiten Seite steht drinnen, und ich bin immer bei dir. Und das immer, das kann nicht negiert werden. Da gibt es nichts, wo dann gesagt wird, so, jetzt hast du einen Scheiß gemacht, du, man lade jetzt drei mehr um und auf Wiederschauen. Sondern immer heißt immer. Und wenn du es nicht siehst, dann geh zu Gott und sag, hey, du hast dir versprochen, du bist immer bei mir. Wo bist du jetzt? Ich sehe es nicht. Weil so funktioniert Beziehung. So funktioniert es, wenn wir Freundschaften haben, wenn wir dann Liebesbeziehungen führen oder sonst irgendwas. Wenn uns was aufhört, wenn uns was ärgert, dann müssen wir hingehen und das ansprechen. Und genauso ist es bei Gott auch. Geh hin und sprich es an. Und sag ihm, was dir nicht taugt. Sag ihm, was dir alles am Herzen liegt. Ich halte es aus, ganz ehrlich. Du nicht, aber ich halte es aus. Und genau dort, wo uns du dein Herz ausschüttest, begegnet der Gott. Amen. Weil genauso war es bei mir auch und ich bin mir sicher, dass es bei euch genauso ist. Ja. Ja. Weil er verspricht dir, dass er immer bei uns ist. Und wenn wir dann wieder einen Sprung zurück machen zum Hebräer, da steht dann im Vers 2 drinnen, dass wir auf Jesus schauen sollen. Der, was uns bereits im Glauben vorausgegangen ist. Und wir sollen auf Jesus schauen. Wir sollen unseren Fokus, unseren Blick auf Jesus richten. Wir sollen nicht auf den Berg schauen oder auf die Stoe oder auf den Niemands, links oder rechts, weil der macht so viel schlechter und der ist viel besser und der kann es besser und keine Ahnung was. Sondern wir sollen unseren Fokus auf Jesus lenken. Und er wird uns ans Ziel bringen, weil es steht auch drinnen, dass er uns ans Ziel bringen wird. Habt ihr es gelesen? Jesus bringt uns ans Ziel. Es ist nicht aus deiner eigenen Kraft. Du musst es nicht aus deiner eigenen Kraft machen. Ja, du musst Schritte dafür setzen. Du musst das in deinem Leben machen, damit du dann ankommst. Aber Jesus ist der, was es in dir vollbringt. Und Jesus hätte so oft während der Kreuzigung sagen können, hey, tut mir leid, alles zu viel. No sorry, guys. Ich kann nicht mehr. Er hätte oft sagen können, hey, ich will nicht mehr. Und Vater und Gott hätte ihm sofort Engel gesendet, die ihn da befreit hätten, auf der Stelle. Weil für Gott selber war es nicht die Freude, dass er seinen einzigen Sohn da schlagen lässt. Es steht zwar mir sehr drinnen, es war für ihn eine Freude, dass er Jesus schlagen lassen hat, aber es war eine Freude, weil er gewusst hat, dass er dann eine Beziehung zu uns hat. Das war der Grund, warum er da eine Freude gehabt hat. Aber das war für ihn kein Vergnügen, dass er Jesus da verprügeln lassen hat, die ärgsten Schmerzen erleiden lassen hat, ans Kreuz nageln lassen hat. Einfach so zum Spaß. Das ist Gott nicht. Gott macht nicht irgendwas zum Spaß, auch nicht in unserem Leben. Und es passieren einfach Dinge in unserem Leben, die was wir sich nicht erklären können. Wo wir einfach sagen, Alter, was ist los? Was ist das? Ich verstehe es nicht. Und Gott kommt dann an und sagt, hey, ich weiß, es fährt ja. Und ich weiß, das ist nicht leibend. Aber du kannst zu mir kommen. Und ich hab dich bei der Hand. Und durch das, was Jesus damals gemacht hat, haben wir die Möglichkeit, dass wir das sagen. Haben wir die Möglichkeit, dass wir dann in unseren Situationen, dort, wo es uns schlecht geht, zu Gott kommen und sagen, hey, Jesus hat das schon alles erlitten. Jesus ist den Weg schon vor uns gegangen. Und Jesus geht an den Weg mit uns, bis ans Ziel. Er ist nicht nur den Weg vor uns gegangen, sondern er ist zurückgekommen und ist jetzt bei uns. Ist das nicht eigentlich cool? Ganz ehrlich, wenn Jesus so war und ich einmal den Weg gegangen war, ich weiß nicht, ob ich dann nochmal freiwillig auf die Erde gekommen war. Und gesagt habe, ja, da kommt sie für euch. Aber er hat es gemacht. Und das ist die Perspektive, die was wir haben dürfen. Es ist die Perspektive, dass wir zu Gott kommen können. Dass wir, wenn wir unseren Lauf laufen, wenn wir unser Leben leben, dass wir das erstens nicht alleine machen brauchen und zweitens, dass wir dann in den Himmel kommen. Am Ende des Tages, wenn unsere Tage gezählt sind auf der Erde, haben wir die Perspektive, dass wir im Himmel sein werden. Haben wir die Perspektive, dass wir mit Gott sein werden, wo kein Leid mehr sein wird, wo jede Träne abgewischt wird, wo nur mehr Freude ist, wo nur mehr Gottes Herrlichkeit ist, wo wir das erleben werden, wo wir noch mehr zu sehr sehnen auf der Welt, wo die Ungerechtigkeit ein Ende hat. Das ist die Perspektive. Das ist die Perspektive, was der Hebräer damals gegeben hat. Und das ist die Perspektive, was wir heute haben dürfen. Das Leben ist nicht nur schlecht. Es hat auch gute Momente. Aber in den schlechten Momenten haben wir die Perspektive, dass es am Ende gut wird. Ich finde das gerade echt cool, weil 80% von dem, was ich da sage, nicht bei mir steht. Im Philipperbrief lesen wir noch eine andere Perspektive. Im Philipper 3, 12 bis 14 steht: Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Hast du gewusst, dass du dazu berufen bist, in Gottes Herrlichkeit zu leben? Du bist dazu berufen, in Gottes Herrlichkeit zu leben. Das heißt, Gottes Herrlichkeit ist der beste Platz, wo wir sein können. Ich habe das einmal erleben dürfen, eine Stunde lang in meinem Zimmer. Und ich sage euch, da gibt es keinen Platz, der was besser ist wie der. Da kann kein Berg mithalten, da kann kein Meer mithalten, da kann nichts mithalten. Weil die Gegenwart, die Herrlichkeit so schön ist, weil das ist, wofür wir geschaffen worden sind. Wir sind dafür geschaffen, dass wir Beziehung mit Gott haben. Wir sind geschaffen, dass wir Beziehung zu ihm pflegen. Wir sind geschaffen, damit wir das Leben, was wir da leben, nicht einfach so leben, sondern dass wir es mit Gott leben. Und egal, ob du heute schon 10 Jahre, 100 Jahre in der Gemeinde gehst oder ob du das erste Mal da bist, und für Jesus noch nie was gehört hast. Jeder Mensch ist dazu geschaffen, mit Gott sein Leben zu leben. Das ist der Grund, warum wir Menschen da auf der Erde sind. Das ist nicht, weil die Evolutionstheorie uns da irgendwas vorgaukeln will, weil wir aus einem Zufall entstanden sind, sondern Gott hat uns bewusst erschaffen. Er hat sich da was dabei gedacht an dem Ganzen. Da ist ein Plan dahinter. Und das Steilste daran ist eigentlich, wie der Sündenfall war, haben wir Gottes Herrlichkeit verlassen, die Menschheit. Und Gott hat aber nie aufgehört, uns zu lieben, obwohl wir aufgehört haben, ihn zu lieben. Jeder von uns ist auf die Welt gekommen mit der Grundeinstellung, dafür kann keiner was, dass wir ein getrenntes Leben von Gott haben, weil die Schöpfung gefallen ist. Jeder von uns ist auf die Welt gekommen und sagt, hey, das Leben ohne Gott ist besser, von der Natur aus, außer wir kriegen es an den Kinderjahren schon so beibracht, dass das besser ist, aber von der Ursprungsnatur von uns Menschen seit dem Sündenfall ist, ein Leben ohne Gott ist besser, unter Anführungszeichen. Und das ist es aber nicht. Und es ist so cool, weil Gott liebt uns trotzdem. Obwohl wir sagen, hä, ich glaube nicht an Gott und ich lebe mein Leben so. Und soll ich was sagen? Gott liebt dich trotzdem. Du kannst was sagen, okay, ich mache bewusst was gegen Gott, ich mache bewusst was dagegen und trotzdem liebt uns Gott. Weil das ist die göttliche Liebe, die was er hat für uns. Und es ist so cool, das Leben mit Gott zu leben, weil die ganzen Challenges, alles, was, da, was ich schon angesprochen habe, wir gemeinsam mit Gott leben können. Wenn du ein Leben getrennt von Gott lebst, dann hast du keinen Anker. Dann fehlt dir irgendwas, oder mir fehlt es zumindest. Und vor ein paar Jahren jetzt habe ich einen schweren Autounfall gehabt, wo ich schuld war, dass eine andere Person verletzt wird, schwer verletzt wird. Und ich habe mir lang Vorwürfe gemacht und Schuldgefühle gehabt und gesagt, hey, weil ich den Fehler gemacht habe, deswegen muss der andere gerade im Krankenhaus liegen. Deswegen muss der andere gerade dran glauben. Ich war verzweifelt, weil ich die Schuld an mir gehabt habe. Und dann waren wir an einem Wochenende wo und die Frau dort hat dann so Kärtchen ausgeteilt, was man Tee holen soll, wenn sie davon redet. Und mir hat sie das Kärtchen Schuld gegeben. Und hat noch dazu gesagt, ich habe keine Absichten damit, es ist nur, damit du es hochhebst. Und danach haben wir uns eine kurze Filmszene von Passion Christi angeschaut. Ich weiß nicht, wer den Film kennt. Es ist ein sehr brutaler Film, wo Jesus gekreuzigt wird. Und wie der Darsteller dann durchgestanden ist und geschlagen worden ist von den Römern, hat Jesus da durchgeschaut zu mir in mein Herz und hat gesagt, hey, die Schuld, die was du am Herzen hast, die habe ich da dran. Deswegen bin ich durch die ganze Kreuzigung gegangen. Alles, was du am Herzen hast, das habe ich schon getragen für dich. Das habe ich da ans Kreuz genagelt. Und ich möchte euch ermutigen durch das. Jesus macht uns keine Vorwürfe. Weil ich habe dann lang gesagt, hey Gott, wenn du da gewesen warst, dann war das nie passiert. Und Gott hat dann zu mir einen Arzt noch gesagt. Und alles da, was du mir angeklagt hast, dass ich nicht bei dir war, habe ich auch mitgenommen ans Kreuz. Und das Kreuz hat er genagelt. Und deswegen können wir alle Herausforderungen und alles, was wir durchleben, zu Gott bringen. Wenn wir Schmerzen leiden in unserem Leben, wenn wir am Boden zerstört sind, weil einfach Ungerechtigkeit wieder vorne ist, wenn wir am Boden zerstört sind, weil einfach das Leben gerade nicht spielt, dann können wir zu Gott kommen, weil er hat das bereits am Kreuz getragen. Wir brauchen uns nicht mehr länger belangen damit. Es ist nicht sein Wille, dass wir mit dem Schuld, mit der Ungerechtigkeit, mit unserem Leben, sondern sein Wille ist es, dass wir ein glückliches und erfolgreiches Leben haben. Das ist sein Segen, was er uns verspricht. Und wie er das von mir genommen hat, habe ich aufatmen können, habe ich sagen können, Herr, danke dafür. Und ich kann jetzt, und ich habe dann im Nachhinein erst verstanden, was es eigentlich heißt, das ans Kreuz bringen. Was es heißt, die ganze Kreuzigung. Weil tausendmal, Millionen mal hören wir Christen, hey, wir haben, Jesus hat alles getragen am Kreuz für uns. Aber wenn du es dann am Leibe erfährst, was es heißt, dann ist es ganz was anderes. Und das können wir nur erleben durch Herausforderungen. Und ich wünsche keinen, dass er jemals solche Sachen hat, wie ich sie erlebt habe. Aber wenn du vor solchen Sachen momentan stehst, dann möchte ich zusprechen, Gott hat es bereits getragen. Jesus hat es ans Kreuz getragen für dich. Und zum Schluss möchte ich dir eine Frage stellen. Wo stehst du bei deiner Reise mit Gott? Bist du gerade mitten im Dschungel, wo du eigentlich nicht mehr vier, nicht mehr zurück warst? Wenn du jetzt 10 Kilometer gerade ausgehst, weißt du nicht, ob du ankommst? Oder bist du gerade auf der Autobahn unterwegs mit Jesus und denkst dir, komplett geil? Oder vielleicht hast du Jesus noch gar nicht angenommen. Das ist von bis. Und an alle, die was jetzt angesprochen gefühlt haben, möchte ich euch sagen, in Josua 1, 9 steht, ich sage dir noch einmal, sei mutig und entschlossen, hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Wir haben so nicht so viele Versprechungen gehört. Und wenn ihr euch nur eine mitnehmt, voll okay. Wenn ihr euch nur mitnehmt, hey, Gott ist immer bei mir, egal was ist, dann passt es für mich. Dann habe ich sage, passt! Aber ich möchte es zusprechen. Egal was auf dich zukommt, egal was ist, Gott ist mit dir. Wenn du Jesus angenommen hast. Und vielleicht bist du heute da und hast dich noch nie für Jesus entschieden. Dann steht im Römer 10, im Vers 9, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Und ich möchte euch heute einladen, wenn du dich angesprochen fühlst und sagst, hey, ich habe Jesus noch nie persönlich angenommen. Ganz egal, ob du schon 10 Jahre in der Gemeinde gehst oder zum ersten Mal kommst. Bitte dann, geh zum Gebetsteam und ich werde mich danach hinstellen. Komm zu uns und sag, hey, ich möchte Jesus in mein Leben einladen, weil das ist so viel besser. Und wenn du sagst, hey, ich gehe schon 100 Jahre in die Gemeinde, gefühlt zumindest, und ich möchte aber Jesus wieder neu einladen, weil ich mich einfach davon entfernt habe, weil ich einfach irgendwo abgehoben bin und jetzt einfach mein Leben so lebe, weil es gerade passt, dann möchte ich dir einladen, dass du kommst, dass du dein Leben einfach neu Jesus übergibst. Das ist es wert, dass wir unser Leben leben. Das ist der Sinn unseres Lebens, dass wir mit Gott leben. Hey, danke für den heutigen Sonntag. Ich möchte euch danken für alles, was du mit mir da vorhin gesprochen hast. Und ich möchte euch danken dafür, dass du für uns bist, für uns Menschen bist, dass du uns geschaffen hast, jeden Einzelnen, so wie er ist. Herr, ich danke dir dafür, dass wir nicht alleine sind. Dass durch alles, das, was im Leben auf uns zukommt, wir mit dir bestreiten können. Herr, ich möchte danken dafür. Ich möchte danken dafür, dass du jedes Herz kennst, dass du jeden ganz persönlich kennst. Dass du jeden neu begegnest dort, wo er steht und sagst, hey, du brauchst nicht alleine gehen, sondern ich bin mit dir. Herr, ich möchte danken dafür, dass du ein wunderbarer und einzigartiger Gott bist, der was es wert ist, mit ihm gelebt zu werden und der was es wert ist, gelobt zu werden. Herr, ich möchte danken dafür, dass du einfach so, so gut bist. Dass egal, was auf uns zukommt, dass du es zum Besten wendest. Egal, wie es im Moment ausschaut. Amen.